Hey, ich bin Mirko Becker und das hier ist Damals in Frankfurt, der Podcast. Heute geht es um ein Gebäude, das mich besonders fasziniert. Das 1951 an der großen Eschenheimer Straße errichtete Fernmeldehochhaus. Spätestens mit der Erweiterung durch das neue Postamt 1 an der Zeil im Jahr 1958 wurden inmitten der Innenstadt alle Post- und Telekommunikationsdienste auf einem großen Areal vereint. Frankfurt wurde damit endgültig zum Zentrum der Kommunikation. Rund 5000 Menschen arbeiteten zwischen der großen Eschenheimer Straße und der Zeil an den modernsten Arbeitsplätzen jener Zeit. Das Prunkstück des Gebäudekomplexes war der 69 Meter hohe Westturm, der fast noch höher geworden wäre. Hätte der damalige Oberbürgermeister Walter Kolpen nicht bestimmt, nicht höher als der Dom. Doch schon in den 60er Jahren änderte sich die Skyline Frankfurts mit zahlreichen neuen Hochhäusern. Und diese beeinträchtigten bald schon den Richtfunk des Fernmeldehochhauses. Aufgrund des rasanten Wachstums der Kommunikationsdienste wurde das Gebäude schon Ende der 60er Jahre zu klein. Die Post, die reagierte und errichtete in Bockenheim den 337 Meter hohen Fernmeldeturm, der 1979 eingeweiht wurde. Einige Dienste wurden verlagert, die Telegrafie nach und nach eingestellt. Das einst hochmoderne Fernmeldehochhaus stand spätestens Anfang der 2000er Jahre weitestgehend leer, wurde ab 2004 abgerissen und unter anderem durch die Maizeil ersetzt. Doch Frankfurt blieb ein Zentrum der Kommunikation, heute als einer der größten Internetknotenpunkte der Welt. An das frühere Fernmeldehochhaus erinnern unter anderem Fotografien und die Geschichten der Menschen, die dort gearbeitet haben. All das könnt ihr derzeit im Museum für Kommunikation erleben. Dort läuft noch bis zum 9. März 2025 die Ausstellung Das Fernmeldehochhaus Frankfurt 1951 bis 2004. Ein kurzer Abriss. Und ich verrate euch etwas. Diese Ausstellung, die ist absolut sehenswert. Sie lässt einen in die früheren Jahrzehnte Frankfurts eintauchen und darüber spreche ich heute mit der verantwortlichen Kuratorin Margret Baumann. Frau Baumann, schön, dass Sie da sind.
Ja, danke für die Einladung.
Bevor wir zum Thema selbst kommen, mal so ganz grundsätzlich das Museum für Kommunikation. Was ist das hier für ein Ort? Welche Ausstellungen sind hier so ganz typisch und kann man sich hier anschauen?
Also ich würde sagen, die Antwort darauf ist, dass das Typische das Untypische ist. Also denn es gibt eigentlich ein breites Spektrum, was zum einen damit zu tun hat mit der Historie des Hauses als früheres Postmuseum dann 1990 der Neubau von Günter Behnisch, das Deutsche Postmuseum. Und in den 90er Jahren ergab sich dann ein inhaltlicher Wechsel. Also das wird eigentlich immer in der Geschichte dieser Stiftung, zu der das Museum gehört, als Paradigmenwechsel bezeichnet, weg von zum Beispiel Ausstellungen, die vor allem auf die Apparate abzielten, wo eben viele Geräte, Vermittlungsschränke, Telefonapparate und so weiter zu sehen waren. Schöne, tolle Telegrafenapparate durchaus. Aber es gab einen Wechsel hin zur Verbreitung von Medien, zur Nutzung von Medien und eben hin zu Kommunikation. Was machen Menschen mit diesen Medien? Und in dem Zusammenhang gibt es durchaus, also ich kann mal ganz unbescheiden sagen, dass ich an 8 Ausstellungen beteiligt war, etliche davon als Kuratorin. Das waren sowohl Kunstausstellungen, also Jim Avignon hat hier eine viel beachtete Ausstellung gezeigt, dann Ausstellungen zum Telefonieren, Ausstellungen zur Elektromobilität hatten wir eine Ausstellung und zuletzt Ausstellungen zum Beispiel Klima X über Klimakommunikation, wo Menschen einfach damit konfrontiert wurden, warum sie nicht so handeln, wie sie eigentlich wissen würden. Also eigentlich wieder besseres Wissen und Klimakommunikation im Mittelpunkt stand. Und jetzt gibt es die Ausstellung im Grunde parallel zu dieser eher klassischen posthistorischen oder kommunikationsgeschichtlichen Ausstellung über das Fernmeldehochhaus. Gibt es ja die Ausstellung Apropos Sex zu Kommunikation und Sexualität. Und so gibt es eigentlich eine sehr breite Facette, die das Museum abdeckt mit den Ausstellungen.
Also kann man sagen, so das Ziel dieses Museums ist es hier, Kommunikation so wirklich in allen Facetten einmal zu beleuchten und quasi Menschen näher zu bringen.
Genau, das zum einen, aber auch die Medienkompetenz zu schulen. Also es gibt natürlich viele pädagogische Angebote und die Bedeutung von Kommunikation ist ja vor allem seit soziale Medien, auch die Nachrichtenwelt oder die Kommunikation bestimmen, hat sich dramatisch verändert. Und den Menschen das bewusst zu machen, was es eigentlich heißt, das ist eben also als außerschulischer Lernort auch eine der Funktionen des Museums.
Sie haben ja eben schon gesagt, dass Sie schon an einigen Ausstellungen hier mitgewirkt haben. Wenn Sie ein früheres Kommunikationsmittel wählen müssten, was wäre das für eins?
Also das wäre, da kann ich eigentlich einfach anknüpfen an die Ausstellung übers Telefonieren, die ich gemacht habe. Und für mich ist das kein ganz frühes Gerät, sondern das ist die Mickey Maus. Das Telefon aus den 80er Jahren, ja. Als diese Bindung an bestimmte, nur wenige von der Post genehmigte Gerätetypen aufgehoben wurde, beziehungsweise die Post dann einfach ihr Spektrum verbreitert hat. Es gab in den 60ern, ja. Das kieselgraue Telefon, was jeder im Flur stehen hatte, schnurgebunden. Dann gab es als Erweiterung dann das Tastentelefon, was viele Menschen wie immer bei moderner Technik zunächst abgelehnt haben, sodass das dann danach nochmal mit Wählscheibe aufgelegt wurde. Und dann in den 80ern gab es eben das breite Angebot an unterschiedlichen Telefontypen. Da wurden historische Telefone in abgewandelter Form zum Beispiel wieder aufgelegt. Also ein Onyx-Telefon, komplett kitschig, ein Holztelefon, auch als Elefantenfuß bezeichnet. Da war die Werbung dann schöner wohnen mit Holztelefonen. Und es gab eben diese Mickey-Maus als Telefon, die in der Hand den Hörer hielt. Und ich muss sagen, das bis heute irgendwie mein Lieblingstelefon.
Mir kam, als Sie das eben gerade gesagt haben, kam mir gerade das im Kopf aus meiner Kindheit, die Telefone zu Hause früher vor ein paar, also auch in den 90ern noch, die gehörten der Post, ne?
Mhm, genau.
Das kam mir gerade, das irgendwie habe ich noch so im Kopf, dass auf der Rückseite vom Telefon oder auf der Unterseite stand entweder eine Nummer oder irgendwie Eigentum der Post oder sowas. Gerade so ein Sprung in meine Kindheit. Mhm.
Also die Post hatte ja das Monopol im Grunde auf Kommunikation, sowohl was die Briefbeförderung anging, als auch das Telefonieren. Und das alles hat sich erst mit der Privatisierung und der Liberalisierung des Kommunikationsmarktes geändert. Also das war schon ziemlich anders früher.
Und eigentlich ist das ja noch gar nicht so lange her, dass wenn man eigentlich ein Telefon hatte, hatte man das von der Post und jetzt ist es ja quasi, holt man es einfach und manchmal wirft man es auch leichter manchmal weg, als man sollte. Wir kommen mal zur Ausstellung des Fernmeldehochhaus Frankfurt, ein kurzer Abriss. Wie kam es denn so grundsätzlich zur Idee, das Fernmeldehochhaus ins Zentrum von der Ausstellung zu setzen?
Also das hat tatsächlich eine ziemlich lange Genese. Ich bin ja, wie gesagt, schon tatsächlich seit 1990 hier freiberuflich immer mal wieder tätig gewesen. Und damals bei der Eröffnungsausstellung, das war die begleitende Kunstausstellung, durfte ich mitorganisieren. Und dann war ich 2001 in Bonn, da hatte die Stiftung sozusagen eine Art Headquarter noch. Und dort habe ich Filme zusammengetragen zur Geschichte des Telefonierens, zur Geschichte der Post, zur Geschichte der Kommunikation, die Post auch selbst beauftragt hatte und hergestellt. Und da war ein Film dabei, der junge Frauen aus dem Iran zeigt, die in Frankfurt in einem bestimmten Gebäude eben tätig waren und an Vermittlungsschränken arbeiteten, die in Teheran dieselben Siemens-Vermittlungsschränke waren wie offenbar in Frankfurt. Das war mir so ein kleiner Kick. Das war 2001. Gleichzeitig hatte ich dort im Keller ein Lager für diese Filme, die ich dann auch zusammengesammelt habe aus ganz Deutschland. Und da gab es, ich weiß gar nicht mehr, warum mir die ins Auge fielen, gab es Fotos des früheren Bundespostministeriums in Bonn. Und es waren sehr 50er Jahre typische Aufnahmen in Farbe allerdings. Und die fielen mir ins Auge. Also das waren aber wie so ein kleines Blitzlicht. Dann bin ich 2004 nach Frankfurt gewechselt und habe die Zeitschrift Das Archiv übernommen, also damals noch mehr eine postgeschichtliche, denn museale Zeitschrift. Jetzt ist es ein Magazin für mehrere Museen auch. Und dafür hatte ich dann Zugang zum Fotoarchiv des Museums für Kommunikation hier, weil ich das Heft natürlich schön bebildern wollte und mir dann freundlicherweise gestattet wurde, das Fotoarchiv zu nutzen. Um das besser nutzen zu können, habe ich es 2013 dokumentiert und mit Hilfe von Praktikantinnen auch zum Teil umgebettet in säurefreie Behältnisse und so weiter. Denn es war eben Zuge der Privatisierung der Bestand der Oberpostdirektion Frankfurt dazugekommen zu den bereits vorhandenen Beständen. Und da fielen mir auch wieder besondere Farbfotografien ins Auge im Zuge dieser Tätigkeit. Und dann endgültig, als ein Kollege, als ich eine Ausgabe gemacht habe zur Architektur der Post, die immerhin zum Stand der Privatisierung 25.000 Postbauten hatten in Deutschland, Post- und Fernmeldebauten. Und dann gab es das Heft und ein Kollege hat sich das Fernmeldehochhaus vorgenommen. Und in dem Zusammenhang habe ich gesehen, dass es im Grunde zu keinem anderen Gebäude mehr Fotos gibt als zu diesem Komplex, nämlich über 3000 Fotos, die allein die Bauzeit betreffen, die allerdings als Kontaktabzüge ansehbar waren und ansonsten als Glasplatten zunächst erstmal zu sortieren waren. Und da entstand aber schon die Idee. Und dann war klar, das wird demnächst ein Jubiläum geben, was gern ein Anlass ist für Ausstellungen. Und dass es 20 Jahre her ist, dass das Hochhaus abgerissen wurde. Und da konnte ich dann diese Idee an die Leitung hier rantragen. Und das wurde akzeptiert, dass wir dazu eine Ausstellung machen. Also eine wirklich sehr lange Genese, die aber schon sehr mit diesen Sanderloh-Fotos zu tun hat, weil einfach ungewöhnlich ist, dass es Farbfotografien, Architekturfotografie aus den 50er Jahren hier gibt.
Genau, zu der Person kommen wir gleich auch noch. Sie haben gesagt, Sie sind 2004 hierher gekommen. Hatten Sie noch die Möglichkeit, damals dann durch das Fernmeldehochhaus beziehungsweise auch durch die Hauptpost an der Zeit durchzugehen? Oder?
Also ich erinnere mich an die Hauptpost, ja. Allerdings vielleicht eher noch von 1990 her, als ich ja hier bei dieser Eröffnungsausstellung für, ich glaube, damals ein halbes Jahr hier in Frankfurt war und in einem Gebäude der Post, aber also das war tatsächlich in Hochhausnähe, muss ich das befunden haben, aber ich erinnere mich an das Postamt 1 auf der Zeil und nicht an das Hochhaus. Also ich bin irgendwie keine, von Haus aus jetzt nicht, oder war ich zum damaligen Zeitpunkt, das hat sich mittlerweile geändert, aber ich war jetzt nicht so architekturaffin und muss gestehen zu meiner Schande, dass ich das, dass ich es nicht besonders zur Kenntnis genommen habe damals.
Ja, also ich 2004, ich wohne jetzt seit 2011 hier in Frankfurt, komme aber aus Groß-Gerau, ist jetzt nicht so weit von hier entfernt. Und ich war als Jugendliche auch oft in Frankfurt und auch auf der Zeil, da ist man ja früher einkaufen gegangen. Und ich habe leider überhaupt keine Erinnerung dran an die Hauptpost, müsste sie aber eigentlich haben, genau, weil ich ja einfach früher auch so durchgelaufen bin durch die Zeit und da stand sie ja noch. Aber vielleicht können wir mal so ein bisschen drüber reden, über das Thema Architektur von dem Fernmeldehochhaus oder dem Fernmeldezentrum. Was macht es aus historischer und architektonischer Sicht so bedeutend?
Also, ich sag's mal mit den bescheidenen Kenntnissen, die ich mir drauf geschafft habe. Erstens ist es das im Grunde vierte Hochhaus überhaupt in Frankfurt. Eine Stadt, die mittlerweile ja also zumindest deutschlandweit bekannt ist als Hochhausstadt. Damals gab es drei Hochhäuser vorher, die allerdings alle unter 50 Meter hoch waren. Das Gewerkschaftshaus, der Mosoturm und das war noch das IG Farbenhaus. Also diese drei gab es schon. Das heißt, wer also behaupten will, es war das erste Hochhaus, wird verdammt. Deshalb, es war das vierte und es war aber das erste über 50 Meter Höhe. Und es war diese besondere Stahlbauweise, also es war so ein Stahlskelett zunächst, was dann aber mit Beton verkleidet wurde. Und es war so, dass das Hochhaus in einer weit höheren Dimension eigentlich geplant wurde oder ich sag mal vielleicht visioniert wurde, weil es war den zuständigen Fachleuten bei der Post durchaus klar, dass je höher, desto besser, weil es ja um Funkwellen geht, die weite Verbreitung finden sollten. Aber der damalige Bürgermeister Walter Kolb, das hatten Sie ja schon kurz erwähnt, und das Bauamt habe darauf bestanden, dass eben eine Altstadt wieder errichtet werden sollte, die einen bestimmten Charakter haben müsste und das Stadtbild dominieren sollte, zusammen mit dem Dom. Und es hieß eben, nichts darf höher werden als der Dom. Das hieß es eben zu dem Zeitpunkt. Und diese Anordnung war ja dann wenige Jahre später schon hinfällig, was eben dann auch zu Problemen führte.
Aber weiß man, wie hoch das hätte werden können? Wissen Sie das?
Naja, also es ist ja gar nicht so lange danach eben der Europaturm gebaut worden mit über 300 Metern. Und es gibt einfach schon Vorstellungen von mehreren hundert Metern Höhe. Also das war wahrscheinlich wirklich fantastisch und kühn zu dem Zeitpunkt, aber es gibt ja Leute, die Technikvisionen hatten und das war, glaube ich, schon vorstellbar für manche.
Also so hätte, man weiß es ja nicht, aber das wäre spannend, wenn das Fernmeldehochhaus noch höher geworden wäre, ob es heute noch stehen würde. Aber wer weiß das schon, ne? Mhm. Aber spannender Gedanke. Bevor wir inhaltlich reingehen, vielleicht mal so grundsätzlich, an welche Zielgruppen richtet sich die Ausstellung? Genau, was erwartet man da so, wenn man als Besucher hierher kommt?
Also erstmal würde ich sagen, das richtet sich an alle Menschen, die im Fernmeldehochhaus gearbeitet haben. Das ist so meine Zielgruppe des Herzens mittlerweile. Das war gar nicht von Anfang an unbedingt der Fall. Aber mittlerweile, also ich, da ich in Köln lang gewohnt habe, quatsche ich jeden an. Und deswegen habe ich eben immer erzählt, was ich so mache, wenn ich irgendwo bin. Und ich habe unglaublich viele Menschen getroffen, die sagten, ja, ich habe da auch gearbeitet. Die einen nur ein Jahr, weil sie irgendwie das Stimmengewirr nicht ertragen haben. Die anderen ihr Leben lang. Viele vorübergehend, etliche Mitarbeitende hier im Museum waren früher dort als Fernmeldetechniker tätig. Mhm. Und so habe ich einfach viele Menschen getroffen. Und ich freue mich total darüber, wenn die so wie gestern Abend eben auch zu der Ausstellung kommen oder an der Führung teilnehmen. Und wir haben ja auch speziell nochmal für diese Zielgruppe so eine Art Erzählcafé im Angebot, was dann im Januar stattfinden wird, ich glaube 25. Und dann ist es für, glaube ich, alle Menschen, die sich für Fotografie interessieren, interessant. Es ist für Architekturinteressierte interessant. Es ist natürlich für Frankfurt historisch Interessierte interessant. Und ansonsten einfach für alle. Also
ja. Ich finde auch, also ich bin hier vor ein paar Tagen auch durchgelaufen und habe es mir angeschaut und ich finde es, also man hat so ein breites Spektrum davon. Man bekommt ein Gefühl dafür, wie sah das vorher aus, wie sah das früher eben aus, von außen wie von innen. Man bekommt so ein Gefühl dafür, wie war das, wenn man dort früher gearbeitet hat, aufgrund der vielen Fotografien. Von daher finde ich auch, ist das so voll umfassend. Aber wie ist denn das, wenn so Menschen kommen, die dort gearbeitet haben früher und sich das jetzt anschauen? Haben die gestern dann so Emotionen geteilt oder wie ist denn das dann?
Also da kann ich vielleicht schon dann nochmal eine Person in den Fokus nehmen. Also doch, das ist immer so. Also es ist nicht nur in der Ausstellung so, das ist auch so, wenn ich mit Menschen sonst spreche darüber. Wir haben ja in der Ausstellung einige der Zitate oder ich habe einige Menschen gebeten, ob sie so nett sind und mir einen Satz schenken, mit dem sie sich daran erinnern. Und es gibt eben Leute, die erinnern sich besonders an die Feiern, die da ständig stattgefunden haben, weil jede Abteilung hatte immer was zu feiern. Außerdem gab es ein Bütchen, da konnte man alles besorgen, was zum Feiern nötig war. Das U-Boot, wenn ich es richtig erinnere. Wie gesagt, also es haben ja bis zu 5000 Menschen da gleichzeitig gearbeitet. Und das wird so beschrieben, wenn Schichtwechsel war, wie dann so Menschenmassen irgendwie aneinander vorbeiströmten. Es gibt einen jungen Mann, mit dem ich in Kontakt kam, der sich auch für Kommunikationsgeschichte sehr interessiert und hier eine Führung anbietet. Dessen Eltern haben sich da kennengelernt. Und gestern war eben die 1964 zur höflichsten Fernmeldebeamtin gekürte Dame hier mit ihrem Mann und die teilte unendlich viele Erinnerungen. Also die durfte den Postminister in Bonn kennenlernen, die wurde nach München eingeladen, sie war in jedem Postamt abgebildet und Es gab, muss man vielleicht dazu sagen, in den 60er Jahren tatsächlich eine Bewegung bei der Post, die immer schon Probleme hatte, dass die Leute hinter dem Schalter, die Leute, die da mit Anliegen ankamen, nicht als Kunden betrachtet haben, sondern, wie das früher hieß, als Verkehrsteilnehmer. Und wenn es denen nicht passte, wurde eben früher der Schalter zugeknallt. Und es gab schon in den 20er Jahren einen Minister, der wurde Höflichkeitsminister genannt, weil er einen Erlass rausgegeben hat, dass mit den Kunden einfach besser umgegangen werden sollte. Und das steigerte sich dann tatsächlich in den 60er Jahren von der Höflichkeit bis hin zur Freundlichkeit. Also das wurde immer wieder, gab es Kampagnen von der Post für die Mitarbeiter. Und deswegen steht diese Dame natürlich besonders im Fokus, die dann abgesehen davon eine ganz besonders zauberhaft hübsche Frau war.
Aber war das
die höflichste Fernsprechbeamtin war das.
Und das war so eine
Vermittlungsbeamtin.
Wissen Sie, ob das so ein Preis, also war das so eine Art Auszeichnung, die man jährlich bekommen hat, oder war das einfach mal, hat man mal gemacht?
Also dadurch, dass sie dann so verbreitet war, würde ich mal annehmen, dass das also nicht ständig stattgefunden hat. Aber es gab so ähnliche Wettbewerbe. Also es gibt unzählige Fotos in der Sammlung, den 4000. VW Käfer, den die Post gekauft hat, den 1.000.000. VW Käfer, nein, das ist vielleicht übertrieben, ich nehme das zurück, den 1.000.000. Postsparer oder Postsparerin, die gekürt wurden, die schnellste Sekretärin, die also am schnellsten tippen konnte. Und das ist jetzt nicht nur so, dass das für diesen Anlass ermittelt wurde, es war durchaus so, dass im Fernmeldehochhaus die Mitarbeiterinnen Kontrollen unterlagen, und es gab für jedes Jahr, also eines dieser Hefte habe ich auch natürlich, ohne dass die Namen sichtbar sind, mit in der Ausstellung, es wurde jede Person ganz genau kontrolliert, wie schnell sie ist, wie fleißig sie ist, wie oft sie krank ist und so weiter.
Wenn wir mal zu den, also Sie haben eben schon gesagt, Fotos erwarten uns in der Ausstellung. Gibt es darüber hinaus noch Exponate oder Elemente, die man dort antrifft? Und kam Sie da so ein Highlight?
Ein Highlight. Also ich würde tatsächlich vielleicht den Film erwähnen wollen oder ein bisschen highlighten wollen, den wir haben, für den ich zunächst mehrere hundert Fotos eingescannt habe, aber es wurde mir klar gemacht, dass diese Verweildauer von Menschen nicht zu erwarten sei vor einem Film. Und ein Kollege aus Nürnberg, der viele Medienstationen schon gemacht hat für das Museum, hatte die Idee, diese Fotos immer zu verorten am Modell des Fernmeldehochhauses, sodass sie im Grunde die komplette Bauzeit, also am Ende sind es 150 Bilder geblieben, die dann die Gestalterin die Gestalterin hat diese ganzen Dateien erstellt, ich habe die Texte dazu geschrieben, das heißt, sie können jetzt über den gesamten Bauverlauf hinweg einen Film sehen und jedes Mal sehen, am Modell verortet, wo bin ich denn da jetzt hier? Und das finde ich eigentlich, ist eigentlich eine sehr geglückte Ausstellungseinheit, die mit unglaublich viel Vorlauf und großem Aufwand eigentlich zustande kam. Und man könnte jetzt vielleicht auch sagen, ja, aber der Text könnte noch gesprochen sein oder es könnte noch dieses oder jenes. Wenn dann mal so ein Anfang gemacht ist, das begegnet mir oft bei Ausstellungen, dass einfach die Dimension dann jede Arbeitszeit sprengt, und so wie es geworden ist, finde ich schon ziemlich toll.
Wenn man mal so draufschaut auf die Architektur, die ja auch wirklich, Sie haben es ja auch selbst gesagt, zahlreich dokumentiert wurde in Fotografien, warum spielte die Fotografie da so eine große Rolle damals?
Also das ist zum einen die Fotografie. Ich würde vielleicht noch mal kurz sagen, dass natürlich auch Pläne zu sehen sind. Also wir zeigen ja auch Pläne vom Fernmeldehochhaus, die sich Also ab 47 gibt es die, ab 47 gab es Erwägungen, eben dieses Hochhaus an dieser Stelle wieder zu errichten. Und dann, die änderten ständig, auch nachdem die Post dann Gelände dazugekauft hat. Die hatte ja vorher an der Stelle, stand ja die Hauptpost. Ja. Und es gibt den Hansa-Bau, der sogar als Bau heute noch da steht. Und dann wurde eben, es gibt das Turn- und Taxispalais natürlich, was dann als Völkerkundemuseum diente. Und alles wurde zerstört im Zweiten Weltkrieg. Dann wurde Gelände dazugekauft. Entsprechend änderten sich diese Pläne im Grunde Jahr für Jahr. Und einige davon, einige die zu dieser Entwicklung, zeigen wir auch in der Ausstellung. Und Fotografie, es war so, dass es schon bei der Reichspost Fotografen gab. Es wurden Bildstellen eingerichtet, damals bei den Reichspostdirektionen. Weil zum Beispiel für Werbezwecke, auch wenn die Post Monopolist war, war es trotzdem so, dass den Leuten bestimmte Arbeitsprozesse nahegebracht wurden. Also sie sollten natürlich auch verstehen, warum dauert es so und so lang, bis ein Brief ankommt oder eine Karte. Oder es gab Fotos dazu, wie richtig zu telefonieren ist, weil das war am Anfang auch nicht so ganz klar, warum die Scheibe zu bedienen sei. Und es wurden aber dann schon vor allem die Postbauten dokumentiert. Also ungefähr 60% aller Fotografien, die vorhanden sind in den Museen, betreffen eigentlich die Architektur. Und zwar innen wie außen. Also es gab dann Richtlinien auch für die Fotografen. Also jeder Architekt konnte dann Fotografen beauftragen, die das begleitet haben. Und je nach Talent oder je nach Interesse sind diese Fotos dann eben besonders gut. Also da gibt es wirklich berühmte Fotografen, die für die Post gearbeitet haben. Oder eben so, dass man drauf guckt und dann sie wieder weglegt.
Wenn Sie so Aufnahmen sich anschauen, geht es Ihnen da auch so, dass, also mir geht es immer so, ich hau mir so historische Aufnahmen an und ich könnte da stundenlang mit so Aufnahmen verbringen. Geht es Ihnen auch so? Also ich habe das immer so, ich kann überhaupt nicht loslassen, weil ich mir dann so denke, boah, das ist so spannend und dann gucke ich mir noch so die Details an, was es da gibt.
Mhm. Ja, also ich würde sagen, ich bin sowieso sehr, also ich finde Foto, Film und Kunst sind die Themen, die mich besonders beschäftigen. Und in meinem speziellen Fall rührt es auch daher, dass ich aus einem sehr bildarmen Haushalt stamme, aus einem schwäbischen, pietistischen Bauernhaushalt, in dem mehr oder weniger Sinnliches nicht so gefragt war. Und es gab Bibeln, da gab es eben ab und zu Zeichnungen drin, die irgendwie jemand in der Löwengrube zeigten oder andere Darstellungen, die mich da schon fasziniert haben. Und als dann so ein kleiner Agfa-Fotoapparat in die Familie kam, fand ich das einfach schon damals absolut faszinierend. Und mir geht es auch so, dass ich mich total da rein vertiefen kann und auch in, ich habe jahrelang in Trödelläden immer gestöbert und mir diese weggeschmissenen und achtlos zurückgelassenen Fotoalben angeguckt, die dann noch von Schicksalen erzählen, von Menschen, und von daher hat mich das tatsächlich immer schon begeistert. Und ich glaube, ich habe auch schon ein Auge eben auch da in der Fotosammlung. Also es gibt so ein Ereignis, was ich gern erzähle, und zwar fiel mir ein Foto auf, und es war ja so, dass auch oft Postmitarbeitende diese Fotos gemacht haben. Also es ist schon ein breites Spektrum an Qualität. Und ich dachte so im ersten Moment, oh, da ist ja einem Postler durch Zufall ein super Foto gelungen. Und es war so eine Frau, die sich im Gegenlicht, was durch ein Fenster hinten einfällt, über Dokumente beugt. Und ich fand es so toll, dass ich es vor etlichen Jahren als Titelbild der Zeitschrift genommen habe. Und hinten drauf stand der Name, den habe ich dann wie üblich angegeben. Und dann sagte ein Lektor zu mir, hör mal, sag mal, wie kommst du denn an ein Bild von Herbert List? Und ich sagte, wieso, wer ist denn Herbert List? Das wusste ich damals nicht. Und das ist eben einer der berühmtesten Fotografen, kann man eigentlich sagen, in Deutschland. Und er hat eben einen Auftrag gemacht für die Oberpostdirektion München, hat da sämtliche Betriebsabläufe fotografiert und eben ist bekannt dafür, wie er mit Licht umgegangen ist. Also das war also keinesfalls jemand, der durch Zufall eine Kuh gelandet hat, sondern es war tatsächlich jemand, der sehr bewusst mit Licht und Schatten umgeht. Und ja. Das sind einfach auch, und dann habe ich mich natürlich auf die Suche gemacht und mittlerweile etliche Fotos aus diesem einen Projekt gefunden.
Haben Sie da eigentlich, wenn Sie jetzt bei der Ausstellung, als Sie die kuratiert haben, Dinge gefunden, wo Sie dann nicht im Vorfeld dachten, oh, hätte ich nicht dran gedacht, dass mir so ein Schatz irgendwie in die Hände kommt?
Ja, also ich würde zum Beispiel, also vielleicht kann man erwähnen, diese sehr sorgfältig in regelmäßigen Abständen dokumentierten Bauphasen, das hätte ich nicht gedacht, dass da tatsächlich, also nachdem 1951 diese Bildstelle bei der Oberpostdirektion in Frankfurt wieder eingerichtet worden war, dass die wirklich ständig jemand dahin geschickt haben, um diese Bauphasen zu dokumentieren, sodass ich halt nach und nach anhand dieser Fotos wirklich rekonstruieren konnte. Also wenn man von Fernmeldehochhaus spricht, dann geht es anderen vielleicht so wie mir am Anfang, dass dieser Westturm vor allem ins Auge fällt. Und es war ja aber so, es gab das Bürogebäude hinter dem Turn- und Taxispalais, es gab den Westturm, es gab den Nordbau, in dem sich viel Technik befunden hat, dazu kam der Nordostbau, dann gab es das Hansa-Gebäude und später das Postamt 1, was diesen Komplex dann an der Zeil geschlossen hat. Und um das überhaupt zu kapieren, wie wurde was, wann gebaut, und das eine war fertig, beim anderen wurde noch der Schutt abgetragen, dafür dienten eigentlich diese chronologisch und regelmäßig gemachten Fotos. Also da ist es vielleicht weniger ein bestimmtes Bild, was mir ins Auge fiel, als diese Fülle an chronologisch vorhandenen Bildern zu diesem Bauprojekt.
Wie muss man sich denn das vorstellen, wenn Sie dann so diese alle Informationen so sammeln, wie wird denn aus Ihren Informationen dann letztendlich eine Ausstellung, die man sich hier auch wirklich anschauen kann? Bauen Sie die zu Hause quasi nach oder skizzieren Sie sich die irgendwie oder ist das einfach?
Ja, ich würde sagen, ich war schon geleitet von diesen Originalabzügen, die da waren. Von guten Fotografen, zum einen diese Farbe Sandalo-Bilder, zum anderen die schwarz-weißen. Dann sind mir, wobei ich da immer von kleinen Kontaktabzügen spreche, die auf Karteikarten vorhanden waren. Also diese Abzüge, die jetzt oben zu sehen sind, die wurden dann als Reproduktionen erstellt von Glasplatten und von Negativen, also diese Menschendarstellungen. Dazu gibt es keine Originalabzüge, sondern die konnte ich einfach auf diesen Karteikarten, auf den Kontaktabzügen sehen, habe die dann eingescannt, habe da den Ausschnitt gewählt, habe das dann ausgedruckt und genau beschrieben und demnach wurden dann diese Repros erstellt. Und ansonsten ist es natürlich irgendwann von Anfang an, ich hatte ja den Artikel erwähnt vom Kollegen Joel Fischer, der den im Archivheft geschrieben hat und den ich sehr inspirierend fand und der viele Informationen schon zusammengetragen hatte, die auch die Technik betreffen, der viele Zitate aus der Zeit, aus der Rundschau schon gesammelt hatte zum Beispiel. Und dann kommt die Gestalterin ins Spiel, es gibt einen Austausch. Ich hatte diese Medienstation erwähnt, die dann schließlich hier von einer jungen Kamerafrau realisiert wurde. Dann gibt es Mitarbeitende im Haus, die ihre Einschätzung abgeben. Dann wird über das Farbkonzept gesprochen und so kommen unzählige Aspekte zusammen, bis dann am Ende Kosten spielen eine Rolle, bis dann am Ende eben wie ich jetzt finde, diese doch ganz schön gewordene Ausstellung zustande kommt.
Die Ausstellung, die ist wunderschön. Die ist einfach, man läuft in diesen Raum rein und man hat, also ich, da kann man so viel Zeit drin verbringen. Und ich finde, also ich finde es wirklich, es ist so schön angeordnet. Und ich finde, wenn man da reinkommt, hat man auch direkt so das Gefühl, dass sich da auch wirklich Gedanken drum gemacht wurde. Wo hängt was? Was will man zeigen? Und wenn man da einmal quasi so eigentlich im Kreis läuft und sich alles anschaut, kann man auch wieder rausgehen und hat begriffen, was das für ein Ort eigentlich war. So, von daher, ich finde es total faszinierend, dass man das hinbekommt von der Idee, man macht eine Ausstellung dazu, die dann tatsächlich Realität wird und quasi einen so mitnimmt. Ich finde das wirklich cool. Sie haben ihn jetzt zum zweiten Mal erwähnt, den Rudolf Sanderloh. Das ist einer von den Fotografen gewesen, der diesen Baukomplex fotografiert hat. Aber mal vielleicht so grundsätzlich, warum sollte man den nochmal ein bisschen besonders betrachten? Was ist denn das für ein Typ gewesen?
Genau, wir betrachten den besonders, weil wir den gar nicht betrachten können, weil es gibt nämlich kein einziges Foto, das ihn zeigt selbst. Also es sind unzählige Bilder und Fotografien von ihm vorhanden. Nicht jetzt nur hier diese Farbbilder, sondern eben viele Schwarz-Weiß-Aufnahmen aus Brünn und aus Prag. Also er ist 1899 in Brünn geboren worden. Sein Vater hat dort ein Fotostudio betrieben, hat viele Porträtaufnahmen der Gesellschaft gemacht und er ist dann im Grunde in diesen Beruf reingewachsen und hat später dieses Fotostudio übernommen und hat in Brünn für bedeutende Architekten fotografiert und hat schon damals, das muss ich dazu sagen, aus einem unglaublich gut recherchierten Katalog weiß, den die Kollegen vom Museum in Brünn gemacht haben, vor einigen Jahren, die eine große Ausstellung zusammengestellt hatten. Nach einer Schenkung haben die sich entschlossen, das nochmal groß zu zeigen. Und daher habe ich ehrlich gesagt auch das meiste von meinem Wissen über ihn. Und er ist dann aber tatsächlich in den 30er, 40er Jahren, er hat dann in Prag gelebt und er hat einfach nachweislich mit den Nazis kollaboriert, auf dubiose geheimdienstliche Weise auch. Er ist dann auch in Berlin aufgetaucht. Es gibt Fotos von ihm von der Reichskanzlei, die auch 42 abgebildet sind in einem Architekturbuch. Und er ist dann 45 verhaftet worden, das ist bekannt, und in ein Lager bei Gleiwitz inhaftiert worden, in dem die meisten der Insassen ums Leben kamen innerhalb weniger Monate. Also das waren härteste Bedingungen. Und er kam ganz offensichtlich frei und dann bleiben die Jahre von 45 bis 52, als erstmals sein Name im Telefonbuch in Frankfurt auftaucht, im Dunkeln. Also man weiß nicht, wo er in dieser Zeit war. Und dieser Katalog legt eigentlich nahe, dass er weiterhin in vielleicht geheimdienstliche Tätigkeiten verstrickt war, was ja in den 50er Jahren und später in der Zeit des Kalten Krieges gar nicht so ungewöhnlich war. Und er wurde zum Beispiel noch in den 60er Jahren von seiner Familie gesucht. Seine Mutter und seine Schwester hatten sich derweil in Wien niedergelassen und haben einen Suchauftrag rausgegeben, weil es waren ja unendlich viele Menschen vermisst nach dem Zweiten Weltkrieg. Und durch sie und durch diese Anfrage war eben auch bekannt geworden, dass er 45 diese Karte aus dem Lager geschickt hatte. Und dann ist die Frankfurter Zeit im Dunkeln geblieben. Er hatte, so sind diese Fotos auch gestempelt, ein Atelier in der Ravensteiner Straße. Das stehen heute Wohnhäuser. Also ich bin dann diese ganze Gegend immer abgeklappert. Er wohnte beim Ostpark und auch da habe ich überall geklingelt, ob irgendjemand vielleicht, ältere Personen, sich noch an ihn erinnern. Ich konnte über bekannte Architekten auch andere bekannte Fotografen fragen, aber überhaupt niemand erinnert sich an diese Person. Also es hatte offenbar Grund vielleicht auch, unbekannt zu bleiben, aber auf jeden Fall, ich hatte ein bisschen die Hoffnung, dass sich vielleicht noch jemand meldet, der doch mit ihm zu tun hatte oder vielleicht sich erinnert, aber es ist einfach ein bisschen eine mysteriöse Persönlichkeit geblieben und wir thematisieren ja auch ein bisschen in der Ausstellung diese Geschichte, wobei vielleicht dazu zu sagen ist, dass einfach viele Menschen, also der Fotograf Wuskidlo, von dem diese Schwarz-Weiß-Fotos hier vorhanden sind, der war zum Beispiel Teil einer SS-Fotopropagandatruppe. Ja. Diese Fotos von ihm sind in Koblenz beim Bundesarchiv, während seine andere Fotos ja mittlerweile die vielen Fotografien dann aus der Nachkriegszeit von Frankfurt und von der Umgebung hier beim Institut für Stadtgeschichte sind. Also Sandalo ist jetzt nicht der Einzige, sage ich mal, der natürlich in diesen historisch umwälzenden Jahrzehnten eine besondere Biografie vorzuweisen hat. Und was ich ganz bemerkenswert finde, deshalb ist es auch eines meiner Lieblingsfotos, das zeigt die Fernmeldehalle, die hinter dem, in die man durch das Turn- und Taxispalais auch gelangen konnte und die also in diesem Bürogebäude war, im Erdgeschoss. Und rechts und links des großen Eingangs waren zwei große Mosaike. Also es gab auch beim Fernmeldehochhaus Kunst am Bau. Und diese Mosaike stammen von dem Hagener Künstler Karl Baumann. Also was ich nicht nur erwähne, weil es eben ein Namensvetter ist, mit mir aber sonst nichts zu tun hat, sondern weil dieser Künstler der Roten Kapelle angehörte. Der hatte in Berlin unter anderem studiert, hatte sich dann dort im Grunde dieser Widerstandsbewegung angeschlossen, wurde auch inhaftiert und dann an die Front geschickt. Und den nun beauftragte die Post für das Fernmeldehochhaus sowohl Wandmalereien als auch diese Mosaike anzufertigen. Und einer, der eben mit den Nazis kollaboriert hatte, war jetzt zur Stelle und hat diese Arbeiten fotografiert und nur deshalb sind die erhalten geblieben für die Nachwelt.
Generell muss man ja aber auch sagen, dass an dem Fernmeldehochhaus oder auch an dem Fernmeldekomplex ziemlich viel Kunst hängt, oder? Wenn man auch so ein bisschen durch die Ausstellung läuft, sieht man das, glaube ich, auch, dass man da so, dass da auch von der Post viel investiert oder immer wieder investiert wurde, dass dort künstlerische Werke in irgendeiner Form aufgehängt oder eben, sagt man, implementiert wurden, oder?
Ja, also die Post hat sich wie andere öffentliche Einrichtungen ist verpflichtet, als Kunst am Bau Künstler zu beauftragen und hat es auch natürlich gemacht, ganz regelmäßig. Und ich würde jetzt nicht sagen, dass das sehr üppig war. Es war sehr wohl gewählt, was da zu sehen war. Mhm. Es gab von Kurt Mehlis Reiher- und Kranich-Skulpturen aus Bronze. Das ist ein Künstler, dessen Nachlass in Bietigheim verwaltet wird. Und das waren Glücksvögel. Also das war auch ziemlich populär in der frühen Bundesrepublik. Gab es viele Bildhauer, die gemacht haben. Aber das war schon sehr schön. Auf den Terrassen haben diese Vögel den Bau geziert. Dann gab es diese Mosaike von Karl Baumann, der dann auch 10 von Mitarbeitenden durchaus spöttisch und kritisch beäugte abstrakte Wandmalereien geschaffen hat, die auch Sandalo fotografierte, deshalb wissen wir davon. Mhm. Wir haben eine vergrößert in der Ausstellung gezeigt. Und dann gab es natürlich am Postamt 1 sehr markant den Adler, der bis heute erhalten blieb und der tatsächlich jetzt als Objekt in Heusenstamm in der Sammlung des Museums zu sehen ist. Und Fritz König, der ihn geschaffen hat, hat im Grunde ganz spät nochmal, es war auch in der Bundesrepublik ein Künstler, der viel öffentliche Bauten bestücken konnte mit seinen Arbeiten, Und der hat im Grunde nochmal später Berühmtheit erlangt, weil er eine riesige Skulptur am Fuße der Twin Towers hatte. Mhm. Er hat, um die überhaupt zu schaffen, eine eigene Scheune, ein eigenes Atelier gebaut in Landshut. Er hat dann, es wurde der größte Überseekontainer irgendwie gebaut, um diese Skulptur nach New York zu verfrachten. Und die ist eben nicht völlig zerstört worden, nachdem die Türme eingestürzt sind, mhm. und ist so erhalten als eine Art Symbol, dass es eben weitergeht danach und steht jetzt in einem Park in New York. Und das war sozusagen eine ein spätes Phänomen, wodurch er nochmal breitere Bekanntheit erlangt hat.
Boah, da lässt sich aber an dem Fernmeldehochhaus einfach so unfassbar viele Geschichten auch erzählen, mhm. die links und rechts davon liegen. Ne?
Absolut, genau. Boah.
Wenn man mal so draufschaut auf Ihre Ziele so als Kuratorin, mit der Ausstellung jetzt, haben Sie sowas, wo Sie sagen, das möchten Sie an Gefühl bei den Besucherinnen und Besuchern auslösen?
Also ich freue mich natürlich, wenn Menschen sich da zurückerinnern, mhm. und sich bewusst machen, wie sich die Stadt verändert hat. Also mir geht es oft so, ich habe ja in verschiedenen Städten gelebt und manchmal versuche ich mich zu erinnern, wie hat sich denn die Türklinke damals in Köln-Kalk angefühlt, wo ich gewohnt habe. Ja. Einfach um die Erinnerung zu schulen, also um das Gedächtnis irgendwie fit zu halten, weil so viele Phänomene einem verloren gehen oder ja. mit der Zeit, ja, einfach, also allein jetzt in den Jahren, die ich in Offenbach lebe, wie die Stadt sich verändert hat, mhm. in den wenigen Jahren. Und ich bin total glücklich, jetzt dort diesen schönen Marktplatz zu haben oder zu sehen und zu sehen, dass da Bänke errichtet werden, die begrünt sind. Und dann denke ich, das war doch immer so, dass man dachte, ja, hier ist es besonders scheußlich, also und plötzlich hat sich das völlig verändert und das, ohne dass ich selber eben mich wirklich da an diese Zeit erinnere, so richtig, als das Hochhaus da stand, also ich erinnere mich, wie gesagt, an dieses ja. Postamt, an der Zeil, wo die Fotos auch einen anderen Eindruck geben, also diese großzügigen Innenräume, diese tolle Schalterhalle, das ist eigentlich nicht das, was die meisten Leute sagen. Die erinnern sich vielfach an so ein bisschen einen dunklen Eingang, also an die ja. Zeil als ein bisschen so ein bisschen finster irgendwie. Diese, also die spätere Zeit, war es dann nicht mehr so, dass man diesen Komplex als, so wie in den 50er Jahren, als den Schritt in die Zukunft erlebt und empfunden hat, sondern es war halt genauso wie das ganze Fernmelde, wie der ganze Komplex in die Jahre gekommen. Aber das kann ich ja vielleicht auch noch dazu sagen. Mich rief ein Herr an aus Nürnberg, der eine kleine Notiz gesehen hatte, dass es diese Ausstellung gibt und der zu mir sagte, wissen Sie, ich bin mit meinem Freund mit dem Fahrrad sind wir von Nürnberg nach Frankfurt gefahren. Wir wollten dieses Hochhaus sehen. Das war so was Besonderes für uns. Und er möchte auch natürlich herkommen und sich die Ausstellung ansehen, weil er sich da zurückerinnert. Und wenn man diese frühen Bilder sieht, dass es komplett erwachsen ist aus einer total zerstörten Stadt, kann man das so ein bisschen nachvollziehen, ja. wie ein Gebäude die Leute bewegt hat damals.
Ich finde, das gibt, also ich muss tatsächlich sagen, wenn man sich Bilder anschaut, ein Beispiel ist, finde ich mal, generell auch die Zeil. Vor dem Krieg war das eine wunderschöne Straße und wenn man sich die Bilder anschaut, dann sieht man, oh, das ist schön und da würde man gerne mal durchlaufen. Dann schaut man sich das aber auch an nach dem Krieg, vor allem so die 50er bis 80er Jahre, das hat auch Charme. So, und da gibt es total viele Erinnerungen dran an das Kaufhaus Schneider, an die Hauptpost und was es noch so alles gab. Und auch mir persönlich geht es auch immer so, wenn ich Bilder sehe von der Zeil, als da noch die Autos durchgefahren sind, und das ist bis Anfang der 70er Jahre eigentlich nur gewesen, das hat Charme und das bewegt Menschen, ne? Mhm. Also ich finde das super spannend. Von daher kann ich das auch total verstehen, wenn da so jemand wie ein Herr aus Nürnberg anruft und sagt, ich will mir das unbedingt nochmal angucken.
Ja, also auch M. Schneider war für mich immer Orientierung. Ja. Also in dieser Baulücke gab es einmal die Werbung Peek und Kloppenburg und auf der anderen Seite die Werbung M. Schneider. Und indem das Postamt 1 so hoch wuchs, verschwand diese Werbung nach und nach. Aber für mich war das auch beim Betrachten der Bilder und beim Orientieren war das immer so ein Anhaltspunkt. Und jetzt hier als Offenbacherin habe ich ja noch M. Schneider. Ja. Und aber auch dieses Phänomen zum Beispiel mit dem Kaufhof, der ja kurz vorher gebaut worden war und dass auch da Tempo gemacht wurde, dass da wieder ein Kaufhaus entsteht, weil es gab einen regen Schwarzhandel nach dem Krieg und sodass auch die Geschäfte Zelte an der Hauptwache aufgestellt haben, um mitzuhalten. Also ja, es sollte sozusagen nicht alles dem Schwarzmarkt überlassen bleiben, sondern also die Geschäftsleute haben dann, ehe die Häuser wieder errichtet waren, in Zelten ihre Waren wieder angeboten.
Oh, da könnte ich jetzt mit Ihnen auch eintauchen. Da gibt es auch so unfassbar viele Aufnahmen von Geschäften, genau das, was Sie so sagen, wie in so zerstörten Gebäuden, auch auf der Zeil und Co., also auch an anderen Ecken der Stadt, ja, wie da auf einmal das so aus dem Boden sprießt, damit man es eben, wie Sie sagen, nicht im Schwarzmarkt überlässt. Mhm. Ah, da könnte ich auch eintauchen. Kommen wir zurück zum Thema Kommunikation. Gibt es was, wenn man so durch die Ausstellung läuft, oder kann man da so anknüpfen an die heutige Zeit? Gibt es Parallelen? Wie war Kommunikation früher? Wie war das heute?
Also wir haben ja zum Beispiel, zeigen wir Telefonapparate aus den Jahrzehnten, in denen das Fernmeldehochhaus stand. Mhm. Und es geht eben noch los mit dem schwarzen 48er-Apparat, den viele Leute oder ältere Menschen auch noch kennen. Und hört dann auf mit dem Handy. Und es war im Grunde auch diese Spanne, die ich damals im Jahr 2000 in der Ausstellung Mensch Telefon gezeigt habe. Das war wirklich die Zeit, als wir dann uns noch lustig gemacht haben über angeblich italienische Männer, die verzückt ihre Handys bedienen und gar nicht mitkriegen, dass sie schon voreinander stehen. Und innerhalb, das hat sich ja so dramatisch geändert. Also das war einfach am Anfang auch eine Technik, die skeptisch betrachtet wurde, wie eigentlich jede Technik. Und dann gibt es den Klappenschrank zu sehen, also den Vermittlungsschrank. Also Technik, die, also es ist so, wir hatten ursprünglich die Idee anzuknüpfen mit der Ausstellung dann an die heutige Situation Frankfurts als eben europaweit, glaube ich, mit bedeutendster Internetknoten. Es gibt hier die Telehäuser, die gigantische Server beherbergen und ich glaube, die Grundstückspreise auch nicht unerheblich befeuern. Also hat positive und weniger positive Aspekte. Und das ist aber so, das spielt sich relativ im Geheimen ab, denn es gibt ja kein Interesse daran, dass bekannt wird, welche Dimensionen diese Server haben, von wem sie stammen, welche Daten sie beherbergen und so weiter. Und deshalb gäbe es eben Kabelbilder zu sehen. Und wir haben uns dann halt entschlossen, und aber auch, weil einfach die Räumlichkeiten oder dieses Forum schon mit dem, was bis zum Abbau und Rückbau und Abriss da war an Material, weil das einfach sonst den Rahmen gesprengt hätte. Also, aber ich glaube, es gibt schon, also ich glaube, Besuchende können durchaus eigene Assoziationen einbringen. Mhm. Und Frauen, die zum Beispiel putzen, gibt es auch heute noch überall. Und die gab es. Es gab 13.000 bei der Post beschäftigte Reinigungskräfte, weibliche. Und die sind auch oben auf Fotos zu sehen, eine dieser Personen, die fein säuberlich mit einem Pinsel in einer Vermittlungsanlage eben die Technik sauber hält. Und das heißt, es gibt einfach so einen Einblick hinter die Kulissen, den zum Beispiel jetzt auch das Begleitprogramm zur Ausstellung ein bisschen ermöglicht. Also ich hatte da teilgenommen an einer Besichtigung des Telehauses und fand es schon faszinierend, also durch die Schleusen und mit aller Art Sicherheitsaspekten dann da mal so ein Gebäude besichtigen zu können und über diesen Bedarf informiert zu werden und die Dimensionen, die das heute hat. Also wie sich eben Telegrafie, die wir ja zeigen anhand vieler Dokumente, also auch die Dimension zu bestimmten historischen Anlässen. Es gibt ganz tolle technische Zeichnungen auch in der Ausstellung zu sehen, die damals eben jemand handgefertigt hat. Ja. Und was heute, ich weiß nicht, mit Computer und mit auf jeden Fall sicher sehr viel schneller, aber vielleicht nicht sehr viel schöner zu machen ist, gibt es zu sehen. Und das finde ich auch faszinierend. Und dann aber natürlich zu wissen, dass diese Form der Kommunikation nicht mehr existiert. Also es bringt uns einfach keiner mehr ein wunderbares Schmuckblatt-Telegramm zum Geburtstag.
Aber wie ist es, also wie schafft man es trotz allem, jüngere Generationen dafür zu begeistern, sich die Ausstellung anzuschauen?
Also man muss sie, erstens durch sie natürlich, genau, sie machen das jetzt für uns. Und dann ist es zum Beispiel so, dass ich gesehen habe, dass vor dieser Fotowand jüngere Personen standen und sagten, oh, guck mal, das ist ja wie bei der Netflix-Serie so und so, die ich persönlich nicht kenne, aber die waren total fasziniert von diesem breiten Spektrum an Tätigkeiten, von der Art, wie fotografiert wurde, vielleicht von der Auswahl, die ich getroffen habe, ich weiß es nicht. Also das ist eine, kann man sagen, wilde Mischung, weil einfach so viele unterschiedliche Berufe und Tätigkeiten dort ausgeübt wurden. Und wie gesagt, es gibt ja viele junge Leute, die sich für Fotografie interessieren, also herzlich eingeladen. Es gibt Leute, die sich für Architektur interessieren. Und von daher würde ich jetzt nicht sagen, dass es irgendwie eine Altersbeschränkung geben sollte.
Finde ich auch. Also ich meine, man kann ja auch vor allem Dinge in die Hand nehmen. Man hat, wenn man reinkommt, rechts an der Wand, glaube ich, ist direkt so ein altes Telefon. Da kann man den Hörer abnehmen und quasi lauschen, was dann gesagt wird zum Beispiel. Dann im hinteren Bereich sind ja auch noch ganz viele verschiedene, also auch Telefone und verschiedene Sachen. Mhm. Und ich glaube auch, warum das so spannend ist für junge Generationen, es gibt ja viele, die dann auch in die Maizeil reingehen, der Nachfolgebau, an der Stelle zumindest auf der Zeil. Und ich finde, das ist irgendwie auch mal ganz schön zu sehen, guck mal, heute geht man auf der Zeil in die Maizeil hinein und früher ist man in die Hauptpost reingegangen. Und einfach mal zu sehen, was stand da früher, ja. Und vor allem dann auch so dieses Kuriose, dieser Kontrast zu heute, das ist quasi im großen Teil eigentlich weg, war aber mal für Jahrzehnte oder für wenige Jahrzehnte total bedeutend, dass da mal eben dieses Fernmeldezentrum stand. Von daher, ich finde auch, also das, da gibt es keine Altersbeschränkung und man kann einfach so eintauchen. Und was ich immer ganz spannend finde, ist, wenn man, das ist eigentlich so, finde ich persönlich mit das Schönste, wenn man da zum Beispiel mit seinen Eltern oder Großeltern sich diese Ausstellung mal anschaut. Weil dann kommen die Leute, gucken sich das an und jeder hat andere Erinnerungen da drin. Mhm.
Also es ist zum Beispiel so, weil Sie das erwähnt haben, wer den Telefonhörer an der Wand abnimmt, der hört die Stimme von Herbert Denner. Und Herbert Denner hat 1962 dort angefangen, seine Lehre zu machen bei der Post und war dann 2003 verantwortlich beim Rückbau, dass diese zum Beispiel Tanks oder Batterien, also dass einfach Technik entsorgt wurde und weil es eben nicht so war, dass es ein ganz, der kurze Abriss, den liefern wir, aber ein kurzer Abriss des Fernmeldehochhauses gab es nicht, sondern es gab zunächst einen sehr ausführlichen Rückbau, weil die Technik sozusagen zunächst entfernt werden musste, ehe dann, was man oben auch in einem kurzen Film sehen kann, diese RAM-Block dann irgendwie die letzten Reste beiseite gefegt hat. Und es gibt einige, also gab eine junge Mitarbeiterin hier, die mir sagte, immer wenn ich die Stimme höre, muss ich an meinen Großvater denken. Also er spricht einfach in hessischem Dialekt darüber, wie sich da die Zeiten geändert haben in den vielen Jahrzehnten, die er da gearbeitet hat. Und das war wirklich ein absoluter Glücksfall. Herbert Denner ist ein ehrenamtlicher Mitarbeiter bei der Museumsstiftung, betreut die Vermittlungsanlagen mit einem Kollegen von früher von ihm. Und er hat tausende Fotos von dieser Abbruchzeit noch verwahrt. Also die Herbert Denner und Kollegen jetzt als Rechteangabe tragen, weil er sagte mir ja damals, jeder hat Fotos gemacht, jeder, der konnte, hat manche haben noch kleine Filme gemacht und das wurde dann halt so hin und her geschickt. Und er hatte eben dieses Material und hat es mir dann noch zur Verfügung gestellt. Und dadurch konnte ich eben diese letzte Phase auch noch auf die Weise dokumentieren. Und wir hatten dann eben noch diese Idee, diese Abrisskalender zu machen. Also wer mag, kann sich dann als kleines Mitbringsel aus der Ausstellung Zettel mitnehmen, wo wir ich habe versucht, eine ähnliche Situation, vielleicht aus der Bauzeit oder aus den Jahren, als das Gebäude stand, und dann eine Abrisssituation dieser gleichen Stelle zu finden. Und da gibt es eine Vorder- und eine Rückseite. Und wie ich jetzt gesehen habe gestern, also von diesen, ich glaube, 12 Blöcke, die wir haben, sind einige schon leer gefegt. Also das Abreißen scheint Spaß zu machen. Und ich gehe davon aus, dass die nachgefüllt werden.
Ich habe da auch schon abgerissen. Ja. So letzte Frage zur Ausstellung selbst. Gab es da so Aspekte, als Sie die ganzen Themen zusammengestellt haben, die in irgendeiner Form besonders herausfordernd für Sie waren oder auch überraschend?
Naja, also auf jeden Fall war das erstmal dieser Film. Ja. Weil ich nicht das technische Know-how habe und nicht Premiere und nicht Programme, mit denen ich Filme zusammenstellen kann, aus Photoshop-Dateien und so weiter. Und auch nicht einschätzen konnte, was es für einen Zeitaufwand bedeuten würde. Das fand ich herausfordernd. Dann gibt es immer diesen Transfer von eigener Recherche und eigenen Vorstellungen, was alles in die Ausstellung rein müsste. Und es ist eigentlich immer zu viel. Also bei mir auf jeden Fall. Also ich hätte es wahrscheinlich einfach geflutet, wenn es nach mir gegangen wäre.
Angebaut worden.
Ja, genau, hätte angebaut werden müssen. Und dann kommt eben das Korrektiv durch die Museumsmitarbeitenden. Dann gibt es eben immer ein Nein, bitte kürzer die Texte, nein, bitte weniger die Bilder, nein, bitte irgendwie so. Und von daher, ich würde sagen, also dieser Transfer ist dann immer eine Herausforderung und das war auch diesmal so. Es soll natürlich auch allen Menschen möglich sein, die Ausstellung anzugucken aber insgesamt fand ich eben dann am Schluss die Zusammenarbeit, auch die Begeisterung der technischen Mitarbeiter hier im Haus für diese Ausstellung und für das Thema hat mir total Freude gemacht. Dann die Mitarbeiterin, die ja unendlich viele Fotos passepartouts hergestellt hat, hat das irgendwie mit großem Engagement gemacht und auch die anderen Mitarbeitenden. Also ich muss sagen, das hat dann eigentlich schon Spaß gemacht am Ende und als ich die Farbe dann gesehen habe am Schluss, da gab es auch so ein bisschen hin und her. Und wenn man halt nur so ein grünes Passepartout irgendwie vor so eine Probe hält an Wandfarbe, dann, ich habe nicht genug Erfahrung, streiche nicht ständig und könnte nicht behaupten, dass ich ableiten kann, ob das dann wirklich gut kommt. Aber ich finde, dass die einfach richtig toll ist und die Gestalterin und alle zusammen irgendwie da eine gute Arbeit gemacht haben.
Das kann ich nur so unterschreiben. Ist wirklich schön geworden. Wenn wir jetzt mal so in die Zeit danach schauen, die Ausstellung läuft noch bis zum 9. März, so den kleinen Ausblick zu den kommenden Ausstellungen im Museum für Kommunikation in 2025. Was können wir da erwarten? Können Sie uns da was verraten?
Also dazu hat eine Kollegin ein bisschen was beigesteuert. Deshalb
Danke
weiß
dafür.
Ich, dass in 2025 dann im März wird eine Ausstellung eröffnet werden, die mit einem Fokus auf Mode und KI hier gezeigt werden wird. Sie wurde in Nürnberg entwickelt und da war auch wieder ein Medienpartner mitbeteiligt und es ist eigentlich einfach ein sehr augenfälliger Einblick in das, was KI eigentlich möglich macht und wie wir auch manipulierbar sind vielleicht durch KI. Und es ist eine Ausstellung, die dann in den Räumen gezeigt werden wird, wo jetzt Hochhaus zu sehen ist. Und dann gibt es die Ausstellung über Nachrichten, zur Geschichte der Nachrichten-News, wie sich eigentlich die Nachrichtenübermittlung verändert hat. Es geht um Nachrichtenagenturen, es geht um Phänomene, dass heute durch Social Media Nachrichten, viele Menschen Nachrichten auf die Weise konsumieren. Und das ist eine Ausstellung, die wird dann aus dem Berliner Museum für Kommunikation hierher kommen in 25.
Also gibt es auf jeden Fall ganz, ganz viele Gründe, hier ins Museum zu kommen. Allen voran die aktuelle Ausstellung zum Fernmeldehochhaus. Frau Baumann, vielen, vielen Dank.
Das hat mich sehr Spaß gemacht. Sehr gerne, sehr gerne. Vielen Dank.
Das Fernmeldehochhaus an der großen Eschenheimer Straße. Es war einst das Zentrum für Post und Telekommunikation in Frankfurt und ein Meilenstein moderner Architektur und Technik der 50er Jahre. Wenn ihr tiefer in diese spannende Zeit eintauchen wollt, dann besucht unbedingt die Ausstellung Das Fernmeldehochhaus Frankfurt. 1951 bis 2004, ein kurzer Abriss im Museum für Kommunikation. Dort könnt ihr noch bis zum 9. März 2025 faszinierende Fotografien, spannende Exponate und Geschichten rund um das Gebäude entdecken. Noch mehr aus Frankfurts Geschichte gibt es wie immer auch auf meinem Instagram-Kanal Damals in Frankfurt. Danke fürs Zuhören und bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Ciao.